Hexensabbat und Germanenkult, was fasziniert an heidnischen Traditionen? Am Mikrofon Holger Gohler. Die mythische Nacht zum 1. Mai, die Walpurgisnacht, in der das Volk tanzt und die Hexen angeblich reiten, erlebt als Fest vorchristlicher Kulte eine Renaissance. Nach alter Überlieferung hat sich in dieser Nacht ein gehörnter Gott, dem man sich wie den griechischen Dionysos oder einen mittelalterlichen Teufel vorstellen darf, mit Frauen aus der Bevölkerung gepaart, damit sich die göttliche Fruchtbarkeit durch den rituellen Liebesakt auf den Ackerboden übertrage. Mit der Christianisierung wurde dieser und andere Kulte als heidnisch verteufelt. Woher kommt das wiedererstarkte Interesse für die vorchristlichen Traditionen der Kelten und Germanen? Wie ist die Faszination für nichtchristliche Mythen, Riten und Zauberformeln erklärbar? Welche Rolle spielt dabei die Vergötterung der Natur und bei der Verbreitung neuer Trendreligionen das Internet? Und gibt es vielleicht gar politische und soziale Ursachen dafür? Darüber diskutieren Giulio Lambing, Pressesprecher von Rabenclan e.V. Arbeitskreis für Heiden in Deutschland, Dr. Matthias Pöhlmann, Referent der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin und Professor Dr. Bernhard Meyer, Religionswissenschaftler an der Fakultät für Kulturwissenschaften an der Universität Tübingen. Herr Lambing, zunächst müssen wir einen Namen klären. Wie kommt Ihr Verein auf den Namen Rabenclan und wer gehört diesem Arbeitskreis für Heiden in Deutschland an, wie Sie sich nennen?
Ich glaube, das war eine sehr intuitive Geschichte. Man überlegte vor 12 Jahren, was kann man einer naturreligiösen Interessenvertretung für Namen geben? Und aus dem heiteren Himmel soll jemand per Inspiration, wie auch immer, zu diesem Namen gestoßen sein und stieß auf große Begeisterung. Hatte keine tiefere mythologische Bedeutung, außer dass natürlich in bestimmten nordeuropäischen Mythologien sicher der Rabe eine Rolle spielt. Aber für diejenigen, die damals den Namen erfunden haben, vor 12 Jahren war das nicht sehr stark. Der Verein selbst vertritt die Interessen, natürlich derjenigen der Vereinsmitglieder, die sich für naturreligiöse Traditionen interessieren und die sich dafür einsetzen, dass sie erforscht, teilweise in einem modernen Rekurs auch gelebt werden können, dass man mit ihnen spielt und dass sie auch zumindest insofern öffentliches Gehör finden, als dass man nicht von vornherein darauf schließt, dass wenn Menschen naturreligiöse Traditionen interessant finden oder heidnische Traditionen, dass sie Rechtsradikale sind, dass sie esoterische Spinner sind oder dass sie Leute sind, die durch eine besondere Realitätsflucht ausgezeichnet sind.
Sie haben schon eine ganze Menge Aspekte angesprochen. Wie viele Menschen gehören denn Ihrem Verein an?
Zurzeit ungefähr 115 Personen.
Und das bundesweit und in welchem Alter?
Bundesweit organisiert. Das Alter insgesamt würde ich sagen von 18 bis, der Älteste glaube ich ist 60 oder die Älteste ist 60. Der Schwerpunkt würde zurzeit bei 30 bis 40 Jahren liegen.
Das Stichwort Walpurgisnacht fiel schon zu Beginn unseres SWR2-Forums. Wie haben Sie die vergangenen Tage Ende April, Anfang Mai verbracht?
Mit viel Spaß. Also wir haben uns ja getroffen bei Erfurt auf dem Rittergut und haben die sonnigen Tage genossen. Mehr als dass ich sagen könnte, wir haben viel Spaß gehabt und uns intensiv auch intellektuell, auch persönlich ausgetauscht, wüsste ich gar nicht, was ich da sagen könnte.
Haben Sie auch die Walpurgisnacht gefeiert? Ist das überhaupt eine richtige Fragestellung?
Die Walpurgisnacht gefeiert haben wir sicher nicht, also weil die jetzt nicht so relevant ist. Wir nehmen so ein Datum, was ja ohnehin eine gewisse Willkürlichkeit hat, einfach als Anlass, uns zu treffen und auch was zu feiern. Wir nutzen das zum Beispiel, um einen Weidenmann oder so etwas zu bauen. Aber dass wir der Walpurgisnacht als Walpurgisnacht eine ganz besonders hohe Bedeutung zusprechen, wüsste ich nicht bei uns.
Herr Pöhlmann, als Referent bei der Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin verfolgen Sie die Entwicklung, sagen wir mal zusammengefasst, sogenannter neuheidnischer Religionen. Kann man hier durchaus von einer boomenden Entwicklung sprechen?
Man kann sagen, dass das Interesse sicherlich bei vielen Menschen zugenommen hat. Zahlenmäßig ist das ja doch noch sehr bescheiden alles. Was wir beobachten können, ist, dass es natürlich neben organisierten Formen auch sehr stark individualisierte Formen gibt. Zum Teil geht das ja auch in die Esoterik-Szene über durch Ritualratgeber, wie man selber zur Hexe wird, wie man im Grunde genommen Naturfeste begeht. Also hier gibt es doch einiges an Angeboten.
Wenn Sie sagen, die Zahlen sind noch nicht so groß, mit welchem Umfang rechnen Sie?
Ja, was Herr Lambing sagte, ist, denke ich, schon eine relativ hohe Zahl für einen kleinen Dachverband oder Arbeitskreis, wie der Rabenclan genannt wird. Wenn man dieses ganze durchaus sehr unübersichtliche Milieu einmal zahlenmäßig fassen will, denke ich, kommt man auf 1000 bis 1500 maximal nach meinen Schätzungen.
Bei uns geht das schon ein bisschen durcheinander. Sie haben gerade gesagt, Hexe, also Wicca-Strömung. Wir sprechen von neuheidnischen Religionen. Wenn man mal die Unterschiede im Moment beiseite lässt, was ist denn diesen ganzen Gruppierungen, Interessenvertretungen, Religionsgemeinschaften gleich?
Man kann sagen, dass es hier eine intensive Hinwendung zur Natur gibt, eine Art Naturreligiosität oder Naturspiritualität. Es gibt so etwas wie ein magisches Naturbewusstsein. Das heißt, dass die Natur als eigenes Wesen teilweise betrachtet wird. Es gibt eine Kommunikation mit den Elementen der Natur. Und es gibt natürlich eine intensive Hinwendung zu vorchristlichen Traditionen oder das, was man dafür hält. Ein Interesse am Keltentum, am Germanentum. Mein Eindruck ist, dass man natürlich vieles auch in die Vorzeit hineinprojiziert. Es sind durchaus Bedürfnislagen des postmodernen Menschen, des urbanen Menschen, wo man eben im Grunde genommen sich jetzt doch stark mit der Natur beschäftigt und vor allem auch mit den Themen Spiritualität und Lebensgestaltung und Lebenshilfe, die man sich dadurch auch erhofft.
Das Thema Spiritualität liegt ja im Trend, keine Frage. Professor Meyer, wie sehen Sie als Religions- und Kulturwissenschaftler die aktuelle neuheidnische Szene hier in Deutschland?
Ich würde Herrn Pöhlmann in vieler Hinsicht zustimmen. Ich denke auch, es ist ein relativ marginales Phänomen, wenn man sich allein die Zahlen anschaut. Ich würde auch insoweit zustimmen, als ich denke, dass hier vieles in die Vergangenheit zurückgespiegelt wird, was eigentlich in unsere Gegenwart gehört. Und ich würde es nicht ausschließlich für ein Phänomen der Postmoderne halten wollen. Es gibt sehr starke Traditionsstränge, die bis ins 19. Jahrhundert zurückführen. Herr Pöhlmann stimmt mir da sicher zu. Es ist einfach so, dass die Modernisierung, die Industrialisierung, die Urbanisierung im 19. Jahrhundert hier ganz starken Auftrieb für diese Einschätzung von sogenannten Naturreligionen gegeben hat. Was ich vielleicht noch hinzufügen könnte, dass auch eigentlich die Religionswissenschaft in mancher Hinsicht Pate gestanden hat für diese Bewegung. Ich denke also, das Heidentum ist nicht durch die Tradition vermittelt, sondern in vielen Fällen, was da vermittelt wurde, ist neuzeitliche Rekonstruktion von tatsächlichem oder vermeintlichem vorchristlichem Traditionsgut. Ein typisches Beispiel ist die berühmte Frühlingsgöttin Ostara, die alle Jahre wieder durch die Presse geistert. Die hat es nie gegeben. Das ist eine fehlerhafte Rekonstruktion der frühen Sprachwissenschaft, die dann im 19. Jahrhundert allgemein akzeptiert war, heute allgemein abgelehnt wird, aber eben auf populärer Ebene immer noch rezipiert wird. Und es ist eben für die Beteiligten sehr oft auch gar nicht wichtig, ob das jetzt eine zutreffende Rekonstruktion im sprachwissenschaftlichen Sinn ist oder ob es einfach ja eine Eigendynamik entwickelt, die man aus bestimmten Gründen für sich selber übernimmt.
Im SWR2-Forum diskutieren wir heute das Thema Hexensabbat und Germanenkult. Was fasziniert an heidnischen Traditionen? Herr Lambing, was fasziniert an den neuheidnischen, manche sprechen auch von neopaganen Religionen? Was fasziniert Sie bei Rabenclan?
Eins sicher am wenigsten, und das wird vermutlich vielleicht die Vorurteilsstruktur ein bisschen jetzt durcheinander bringen, die Natur. Denn also es gibt zwar dieses alte Schlagwort von naturreligiös, und das verwenden wir auch, obwohl es ein sehr unglücklicher Begriff ist. Wir wissen ja heute, dass das, was wir als naturreligiöse Kulturen bezeichnen, oft gar keinen besonderen Bezug zur Natur hatten, abgesehen davon, dass der Naturbegriff ein Begriff aus dem 19. Jahrhundert ist. Was mich fasziniert, kann ich auf jeden Fall sagen, das ist auch leichter, glaube ich, als wenn ich für die Allgemeinheit rede. Ich glaube, dass es drei Zugänge gibt zu heidnischen Traditionen. Das eine ist ein identitätspolitischer, zu sagen, es gibt irgendeine Art von geschichtlicher Kontinuität und deswegen muss ich fürs Heidentum sein. Sprich, ich bin Deutscher und habe deswegen irgendeinen besonderen Bezug zu Germanen oder Kelten. Das halte ich für Blödsinn. Der zweite, den halte ich für schon wesentlich wichtiger. Es gibt etwas im Stil dieser Kulturen, wie sie gelebt haben oder wie sie heute im Rekurs interpretiert werden, das ich faszinierend finde. Die dritte interessiert mich persönlich am meisten. Es gibt ein bestimmtes Wissen, was Traditionen in sich bergen, was sich in der Kosmologie, im Ethos, in Fertigkeiten oder auch in Institutionen äußern kann. Und es lohnt, im interkulturellen Dialog mit diesen Kulturen zu treten und schauen, kann ich von dem Wissen profitieren, wenn ich in Dialog mit ihm trete.
Trotzdem nochmal nachgefragt, was fasziniert Sie, sich damit jetzt wirklich zu beschäftigen? Sie haben gesagt, das ist nicht die deutsche Tradition. Also das würde sich fast völkisch rassistisch anhören. Das lehnen Sie ab. Sie haben gesagt, das ist schon auch etwas mit der Identität und der Kultur. Und was ist aber das, was Sie nochmal besonders anspricht und wo Sie sagen, das gibt mir etwas?
Für mich zum Beispiel persönlich, ich habe mich vorher sehr stark mit psychologischen Traditionen beschäftigt und auch mit der wissenschaftlichen Basis von psychologischen Sprachspielen. Und irgendwann ist mir aufgegangen, dass das Phänomen der Psychologie zum Beispiel ein sehr neuzeitliches Phänomen natürlich ist. Die Konstruktion der Psyche, als auch das, was wir die Konstruktion eines Innenraums nennen. Mich interessierte an bestimmten heidnischen Traditionen, dass es eine bestimmte Konstruktion eines solchen Innenraums nicht gibt. Wir sagen zum Beispiel, dass der homerische Mensch, wie er uns durch Homer präsentiert wird, in einer merkwürdigen Weise flach ist. Aber diese Menschen hat natürlich genauso Gefühle wie wir. Sie haben gehasst, sie haben geliebt und so weiter. Und diese Flachheit, das interessiert mich zum Beispiel. Wie haben Menschen ihr soziales Leben geregelt, wenn sie nicht auf die Mechanismen der Psychologie zum Beispiel Bezug genommen haben, von der ich zum Beispiel glaube, dass sie sehr stark durch das christliche Gedankengut und durch christliche Praktiken geprägt ist.
Wenn Sie sagen, das interessiert Sie, dann ist es nicht nur ein wissenschaftliches Interesse, sondern durchaus auch, ich sage mal jetzt im allgemeinen Sinne, ein religiöses Interesse.
Ja, religiös. Ich würde sagen, es ist eine Art, wenn man wie ich zum Beispiel überzeugen ist, also jetzt um dieses Beispiel zu bleiben, dass Psychologie nicht die beste Erfindung ist, in die wir heute sind, sondern dass darum Disziplinartechniken herumgelagert sind, Machttechniken. Und dass wir gucken können, ob wir heute etwas anderes wollen. Dann können wir sagen, in diesem Kampf um die Wirklichkeit, wenn wir etwas anderes wollen, können wir schauen, ob wir etwas von antiken Traditionen zum Beispiel lernen. Das fasziniert mich.
Ja, die Frage ist für mich natürlich, wo ist sozusagen die gemeinsame Basis? Ich merke, wenn ich mir den Rabenclan angucke, dass das ja im Grunde genommen eine Art Arbeitskreis ist, so versteht er sich, für ganz unterschiedliche Richtungen. Es ist die Rede von Wicca-Hexen, es ist die Rede von Neugermanen, es ist die Rede auch ja von einem Neuheidentum. Also interessant ist ja auch die positive Verwendung dieses Begriffs des Heideseins in Abgrenzung offenbar zur jüdisch-christlichen Kultur. Mich würde interessieren, ist es denn tatsächlich eine Art Religiosität? Gibt es da so etwas wie eine spirituelle Mitte oder ist man doch immer im Grunde genommen nur auf seinem eigenen Weg?
Also eine spirituelle Mitte ist, wenn man sich heidnische Traditionen überhaupt anschaut, also nicht den neuzeitlichen Rekurs, sondern die heidnischen Traditionen selbst, dann werden sie schon da Probleme haben, eine spirituelle Mitte auszumachen. Ich wüsste nicht, ob wir eine spirituelle Mitte für die Kelten ausmachen könnten. Für die griechische Antike weiß ich sicher, dass man es nicht machen kann, für die römische nicht. Und das gilt für viele naturreligiöse Traditionen. Wenn schon diese Traditionen keine spirituelle Mitte haben, ich glaube, das ist ohnehin. Spirituelle Mitte hat das Christentum. Ich meine, das ist ganz wertvoll, aber das Christentum hat eine. Die ist auf Gott und auf Jesus Christus fokussiert. Wenn auf jeden Fall diese Traditionen das schon nicht haben, dann ist es umso schwerer, ob der Rekurs darauf, der neuzeitliche, eine spirituelle Mitte hat. Also das Neuheidentum ist eine blühende Wiese. Da gibt es natürlich einige, die würden zum Beispiel die Natur in den Vordergrund stellen oder die große Göttin oder so. Aber auch das ist stark in Fluss gekommen. Also das, was wir sozusagen an neuzeitlicher Mythologie des Heidentums hatten, wie das noch in den 70ern, 80ern war, das ist heute auch nicht mehr so präsent. Und dann wird's dünn mit einer spirituellen Mitte.
Ja, mir ist jetzt aufgefallen, Herr Lamping, an dem, was Sie gesagt haben, dass das doch eine sehr disparate Szene ist. Und auch speziell, was Sie von sich selber gesagt haben, da höre ich auch ganz verschiedene Dinge raus. Das ist also einmal die Aktivität jetzt in der Walpurgisnacht und in den Tagen darum. Da geht es in erster Linie um Spaß haben. Es ist eine Art Geselligkeit, die da einen wichtigen Platz hat. Auf der anderen Seite geht es um eine sehr intellektuelle Beschäftigung mit diesen archaischen Traditionen. Da ist jetzt die Rede vom homerischen Menschenbild und wie man das interpretieren muss. Und auf der anderen Seite geht es jetzt um die Germanen. Und Sie sagen ja, dass die Germanen sozusagen hier einen besonderen Bezug zu uns Deutschen hätten. Das spielt eigentlich keine Rolle für Sie. Ich denke, da drückt sich doch auch aus, dass man sich abgrenzen möchte von dieser Germanentümelei, wie es sie hier in Deutschland einmal gegeben hat, was ich natürlich sehr positiv finde. Ich frage mich auf der anderen Seite, warum dann die Germanen? Also warum spielen Germanen und Kelten diese Rolle und warum beispielsweise nicht die Slawen, die auch in vielen Regionen in Deutschland eine lange Tradition haben? Oder ich frage mich auch, letzte Frage, warum heißt es Rabenclan und nicht Rabenclub? Also auch hier drückt sich in der Terminologie doch aus, dass das nicht einfach austauschbar ist.
Also das Befremden darüber, dass man sagt, dass im deutschen Neuheidentum zum Beispiel in starkem Bezug auf Kelten und Germanentum existiert, das kann ich teilen. Also es gibt da einen stärkeren Bezug dazu. Bei uns im Verein kann ich nur sagen, wir haben eine starke Fraktion von Menschen, die sich slawisch orientieren. Das ist ein schönes Beispiel gerade. Wir haben ja jetzt für dieses Fest zum Beispiel einen sorbischen Liedermacher eingeladen. Und es gibt einige, die uns ein ganz starkes Interesse daran haben. Das Lager der Germanen oder der Asatru, wie das ja sagen als neuzeitlicher Begriff heißt, ist bei uns eher schwach ausgeprägt. Dass man überhaupt das Thema erwähnt, ist natürlich klar, weil wir haben eine Vergangenheit, in der es einen Rekurs auf das germanische Heidentum gegeben hat, der Deutschland ganz stark geprägt hat, nämlich die Nazi-Ära. Und deswegen muss man es auch natürlich erwähnen, das ist auch gerade die Identitätspolitik, die dahinter steht, nämlich dass es ja diese Argumente gibt zu sagen, wir haben irgendwie eine Art archaisches Erbe. Dagegen ist natürlich gerade der Rabenclan entstanden. Der ist entstanden, weil man gesagt hat, nee, diese Art von Zugriff, das ist erstens gefährlich für Demokratie und zweitens ist es auch kein Rekurs auf das Heidentum, den wir sinnvoll finden und der das Attraktive ausmacht.
Den es aber, Herr Pöllmann, heute noch gibt, das muss man auch offen sagen, auch diesen rechtsradikalen Populismus.
Das ist unbestritten. Es gibt eben in dieser Szene durchaus auch deutsch-völkische Bewegungen und dann die sogenannten neugermanisch-heidnischen Richtungen, die zum Teil an Glaubensgruppen anknüpfen, die am Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden sind. Ich denke an die germanische Glaubensgemeinschaft mit einem Repräsentanten, der von sich sagt, er ist so etwas wie ein Heidenpapst. Also hier wird im Grunde genommen eine ganz spezielle Dignität auch abgeleitet und auch Verbindlichkeit. Und hier kann man doch, wenn man sich die Sprache auch ansieht, feststellen, dass teilweise doch auch der Rassegedanken, wenngleich in verklausulierter Form, teilweise wieder auftaucht, wenn von Ethnien die Rede ist. Und was ich zum Teil auch schlimm finde, wenn eben Hass auf die jüdisch-christliche Kultur auch geschürt wird oder wenn von einer Hierarchie der Rassen die Rede ist. Der Rabenclan bemüht sich ja hier um eine Abgrenzung, muss man fairerweise sagen. Aber gleichwohl ist es, denke ich, in dieser Szene so, dass es hier durchaus sehr unterschiedliche Richtungen und Gruppen gibt und man muss genau hinschauen, mit wem man es zu tun hat.
Professor Mayer, bei uns in der Diskussion ist gerade ein Stichwort gefallen, was ich nochmal aufgreifen möchte, nämlich Gemeinschaftserleben. Ist das besonders typisch für diese Gruppierungen, dass man in einer doch im Grunde individualisierten Gesellschaft, auch urbanen Gesellschaft, Gemeinschaft erleben möchte, und zwar jenseits der traditionellen Institutionen wie die Kirchen oder auch vielleicht Sportvereine?
Das ist tatsächlich eine ganz schwierige Frage, meine ich, weil es fragt sich dann, was für eine Art von Gemeinschaft da wirklich gelebt wird. Wir wissen ja alle, dass das Internet jetzt eine ganz große Rolle spielt bei der Vernetzung solcher Personen. Und es ist ausgesprochen schwierig zu beurteilen, was sozusagen dann noch übrig bleibt, wenn sie den Stecker am Computer rausziehen und die Leute sich selbst überlassen, also pointiert formuliert. Also ich frage mich auch, wenn eine Website so und so oft angeklickt wird, wie man sagt, was dann wirklich passiert und inwieweit wirklich die Präsenz im Internet dann auch in den Alltag umgesetzt wird. Ich würde eher vermuten, dass die Szene ohne das Internet eigentlich doch sehr viel schwächer wäre. Und ich denke auch, dass das Gemeinschaftserlebnis nur in ganz bestimmter Weise eine wichtige Rolle spielt. Also ich vermute, dass bei vielen Teilnehmern doch auch die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und sozusagen aus dem Verborgenen raus zu agieren über das Internet, interessanter ist, als jetzt wirklich sich eins zu eins mit Personen auseinanderzusetzen, so wie wir das jetzt hier ja gerade tun.
Aber Herr Lamming, Sie haben ja gesagt, Sie haben sich getroffen, haben Spaß gehabt. Ist das Gemeinschaftserleben da ein Kriterium dafür oder wie würden Sie das sehen?
Also, sofern Menschen zusammenkommen, ist natürlich immer Gemeinschaftserleben oder einfach gut zusammenzuleben.
Aber es ist eine zweckgerichtete Gemeinschaft.
Ja, eben. Es gibt in dem Fall ja ein Interesse, nämlich einen Austausch über naturreligiöse oder heidnische Traditionen. Und das ist auch im Vordergrund. Und ich finde die Fragestellung Gemeinschaftserleben insofern immer schwierig, weil es erklärt so wenig. Ich meine, wenn Sie Skateboard fahren, haben Sie Gemeinschaftserleben. Wenn Sie Skat spielen, haben Sie das. Und das erklärt zum Beispiel kaum, warum sind solche Sachen entstanden. Mir ist ein anderer Punkt noch sehr wichtig. Da muss ich dem Herrn Pöhlmann leicht widersprechen. Der Rabenclan bemüht sich nicht darum, gegen rechtsradikales Heidentum vorzugehen. Wir machen viel mehr. Wir waren diejenigen, die vor 12 Jahren angefangen, richtig aufzuräumen. Wir sind aus dem Grund gegründet worden. Und eine ganze Reihe maßgeblicher journalistischer Arbeit zu dem Thema ist von uns erarbeitet worden, an Studien und so weiter. Also das ist nicht nur ein Bemühen um Abgrenzung, sondern wir räumen auf. Zum Beispiel, wir glauben auch, dass das Aufräumen schon Erfolg gehabt hat. Wir glauben, dass die ganz radikalen Ränder, also die rechtsradikalen Ränder, im Neuheidentum mittlerweile an den Rand gedrückt sind und dass jetzt ganz andere Gruppierungen sich sozusagen, wenn man so will, vorgeknopft werden müssen, nämlich das, was wir den neuen fundamentalistischen Kulturalismus oder Ethnopluralismus und so etwas nennen können. Da glaube ich, dass der Rabenclan eine entscheidende, nicht allein und ausschließlich, aber eine entscheidende Rolle gespielt hat. Wenn Sie Gesa von Nemini erwähnen, also den Mann haben wir uns schon, oder das ganze Gedankengut dahinter, auch schon vor 10, 12 Jahren.
Das ist der Heidenpapst, den Sie angesprochen
genau.
haben.
Genau.
Ich denke, dass natürlich jetzt im Vergleich zu den Jahren, in denen Ihr Verein gegründet wurde, 1994 war es ja, dass sich da natürlich auch in der Szene viel verändert hat. Wir haben im Grunde mit einem Generationenwechsel zu tun. Es schießen ja neue religiöse Gemeinschaften, neugermanische Richtungen wie Pilze aus dem Boden. Schwierig ist es natürlich jetzt, wenn man eine Abgrenzung vollziehen will, muss man im Grunde genommen sich auch einer religiösen Auseinandersetzung stellen. Und ich bin etwas verblüfft, Herr Lamming, dass Sie jetzt sagen, dass sie im Grunde genommen ja gar keine Spiritualität oder so haben oder was sie verbindet. Wenn ich mir die Satzung anschaue, da steht, wir stehen in der Nachfolge der alten vorchristlichen Religionen Europas. Das ist doch also ein ziemlich religiöser Anspruch. Und ich bin jetzt etwas verblüfft, dass sie also so auf die psychologistische Ebene jetzt abheben.
Ich wurde ja sozusagen da, was das Psychologistische angeht oder diese Fragestellung, wenn ich da also auf die Psyche und so etwas referiere, das ist mein privater Standpunkt. Die Satzung selbst übrigens, da stehen noch sehr viel mehr, sehr starke Sätze drin, die ist bei uns schwer in der Diskussion intern. Also zu sagen, dass man sich, selbst wenn man sagt, man beschäftigt sich religiös, heißt das noch lange nicht zu sagen, es gibt eine religiöse Mitte. Das ist für mich schon ein Unterschied. Denn wir haben disparate Kulturen und disparate Kulturen macht es eben schwierig, von einer spirituellen Mitte zu reden.
Also wie heißt jetzt bei Ihnen im Verein?
Im Verein, Rheinland, genau. Ja. Und auch außerhalb, wenn Sie sich das gesamte Neuheidentum anschauen, es ist sehr schwer, eine spirituelle Mitte zwischen Neukelten, Asatru, slawisch Orientierten oder Wicca auszumachen.
Kann man Professor May überhaupt von Spiritualität bei den Kelten, bei den Germanen oder bei anderen vorchristlichen Religionskulturen sprechen?
Ja, es ist wie bei ganz vielen Dingen und Begriffen dieser Art. Wenn Sie einmal die Etymologie sich anschauen, dann sehen Sie, das hat einen christlichen Hintergrund und im weiteren Sinn dann einen christlich-jüdischen Hintergrund. So auch der Ausdruck Spiritualität. Ich halte übrigens auch es für problematisch, dass man sagt, man steht in dieser Tradition, denn es gibt natürlich in dem Sinn keine Kontinuität. Und wie ich am Anfang schon sagte, vieles, was man jetzt für keltisch, germanisch oder heidnisch-slawisch hält, das sind letztlich Konstruktionen. Es sind zum Teil auch ganz klare Fehlkonstruktionen. Das ist den Leuten teilweise sicherlich auch bewusst, die damit also spielerisch umgehen. Ich weiß aber nicht, inwieweit man diese Art von Distanz wirklich verallgemeinern kann bei den Beteiligten. Dazu kenne ich die Szene sozusagen zu wenig. Was ich auch für problematisch halte in dem Kontext, ist eine Art von, etwas böse ausgedrückt, Konsumhaltung, indem man sagt, man greift auf diese Traditionen zurück, freundlich ausgedrückt, um davon etwas zu lernen, etwas kritischer ausgedrückt, ja, um davon zu profitieren, um da etwas rauszuziehen für sich. Denn es ist ja die Frage, ob das überhaupt geht und ob man da nicht auch so eine Art Plünderung vornimmt, indem man sich mal hier, mal da etwas raussucht, was einem, wie man so sagen kann, in den Kram passt.
Wie würden Sie dieses Interesse an den alten Kulturen nochmal beschreiben? Warum ist das so?
Da spielen wirklich ganz verschiedene Dinge zusammen, die da zusammenwirken, die ursprünglich gar nichts miteinander zu tun haben. Also meines Erachtens eine wichtige Rolle spielt tatsächlich auch das christliche Welt- und Geschichtsbild. Sie haben in der christlichen Theologie die typologische Geschichtsbetrachtung, dass es Verheißung und Erfüllung gibt. Das wird dann säkularisiert und man hat dann im 19. Jahrhundert die Deutschen als die Erfüllung der germanischen Verheißung betrachtet. Und man hat also gesucht, was man bei den Germanen finden kann, was es jetzt im 19. Jahrhundert wieder gibt. Und umgekehrt, man hat überlegt, was man noch tun müsste, um das zu haben, was man bei den Germanen angelegt meint. Und das spielt eine wichtige Rolle. Und dann sicherlich Zivilisationskritik, ja auch die Entfremdung in unserer modernen Arbeitswelt. Ich denke übrigens auch, dass die schwere Fassbarkeit dieser ganzen Szene viel damit zu tun hat, dass diese Zusammenschlüsse oft sehr kurzlebig sind. Also wenn so eine religionswissenschaftliche Studie dann fertig ist, dann hat sich das oft schon wieder ganz dramatisch gewandelt. Das ist etwas, was man immer wieder beobachten kann. Und das spricht für mich allerdings auch dafür, dass das Gemeinschaftserlebnis, wie Sie es sonst im Vereinswesen meinetwegen kennen, jetzt da gar nicht so im Mittelpunkt steht, jedenfalls nicht in der Form.
Dem kann ich nur zustimmen. Also diese rasante Veränderungsprozesse, die man in dieser Szene beobachten kann, denke ich, liegen auf der Hand. Hinzu kommt natürlich auch ein entsprechender Anspruch, der von diesen Führungspersönlichkeiten in diesen jeweiligen Organisationen erhoben werden. Ich habe manchmal den Eindruck, es gibt zu viele Häuptlinge und zu wenige Indianer. Das heißt, im Grunde treten dann Lehrerinnen, Lehrer auf, die sagen, sie hätten sich also intensiv mit der Geschichte beschäftigt, mit der Welt der Germanen, mit den Kelten. Sie hätten sozusagen noch neue Erkenntnisse, also so eine Art des neuen Intuitionismus, also was sozusagen ihnen offenbart wurde aus der Götterwelt. Und daraus werden dann oft überzogene Ansprüche abgeleitet. Und insofern gibt es dann natürlich doch sehr starke Verwerfungen in der Neuheitenszene und auch, ich möchte sagen, persönliche Ressentiments gegenseitig.
Das wäre jetzt fast schon wieder ein eigenes Thema, Herr Lambing vom Rabenclan e.V. Sie nennen sich Interessenvertretung für naturreligiöse Menschen und ich würde gerne auf den Bezug zur Natur nochmal zu sprechen kommen. Sie haben schon angedeutet, das ist sehr unterschiedlich, aber was heißt für Sie Naturreligion oder welches Verhältnis zur Natur haben Sie?
Ja, das sind für mich zwei verschiedene Fragen, weil der Begriff Naturreligion, der ist natürlich aus der bestimmten Art von Ethnologie entstanden, die bestimmte Völker romantisiert hat. Ich kann übrigens Herrn Mayer nur recht geben, wenn er sagt, dass viel, was wir über sowohl fremde heidnische Traditionen kennen, als auch was wir über vergangene heidnische Traditionen kennen, dass das eine Konstruktion ist. Wo ich uns widersprechen würde, ist bei dem Punkt, ob man damit spielen kann oder ob man das nicht nutzen kann. Also wir haben immer schon eine Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Kulturen, auch mit unserer eigenen Vergangenheit. Wir benutzen die in einem bestimmten Sinne immer auch als Steinbruch und das macht auch nichts. Wir lernen. Wir haben viel von der griechischen Antike gelernt. Wir lernen heute noch davon. Ich lese gerade ein kluges Buch von Bernard Williams, ein Moralphilosoph, der sich mit dem Moralkonzept Homers als auch der griechischen Antike auseinandersetzt. Und da ist auch nichts Verwerfliches dabei, zu sagen, dass man sich da bedient. Es muss sensibel erfolgen, es muss im Verständnis und im Respekt erfolgen. Aber lernen können wir immer aus verschiedenen Kulturen. Und das zeichnet für mich auch interkulturellen Dialog aus, dass ich vom Ethos des anderen etwas kapiere, dass ich in Austausch trete und schauen kann, ob sein Erfahrungsschatz und mein Erfahrungsschatz zu neuen Schlussfolgerungen führen.
Was kann man denn dann von den alten Germanen und Kelten lernen? Man könnte ja ganz flach sagen, sie sind letztlich abgewählt worden. Das Christentum ist stärker gewesen, auch ein bisschen Islam und also die jüdisch-christliche Tradition. Die Heiden haben nichts zu melden, aber jetzt werden sie wiederentdeckt. Warum?
Ja, das ist jetzt gerade bei mir schwierig, weil ich jetzt gerade bei keltischen und germanischen Traditionen nicht der Firmste bin.
Also aber es geht ja um die allgemeine Entwicklung, jetzt ja, nicht unbedingt um ganz konkrete Details.
Ich weiß, dass zum Beispiel ein Freund von mir, der Hans Schumacher, würde sagen, wir können zum Beispiel, wenn wir uns den germanischen Umgang mit Eigentum anschauen, da sieht er bestimmte Spuren, wo er sagt, das kann man heute wieder politisch fruchtbar machen. Da habe ich zu wenig Ahnung davon, um das beurteilen zu können. Bei mir naheliegend sind natürlich andere Themen. Also ich beschäftige mich griechische Antike und da spielt zum Beispiel Bernard Williams, das finde ich reizvoll, das hatte ich eben erwähnt. Er fragt zum Beispiel, gibt es eine Möglichkeit, es gibt in der griechischen Mythologie die Idee einer unbestimmten Absicht als Gegenspieler in der Politik. Also ein Perikles muss sich damit auseinandersetzen, dass es eine Art Schicksal gibt, obwohl er ganz normal Politik macht, das aber wie ein dritter unbeteiligter Spieler sehr mächtig dazwischen funkt. Und Bernard Williams fragt, müssen wir nicht heute sagen, wir müssen das heute übertragen auf die Macht der Gesellschaft. Ich will gar nicht sagen, ob ich dem zustimme. Aber das ist eine Art von Auseinandersetzung, die ich persönlich zum Beispiel sehr reizvoll finde. Da können wir was lernen, indem wir da einen Dialog treten.
Ja, vielleicht hat es da jetzt ein kleines Missverständnis gegeben. Also ich wollte sicherlich nicht gesagt haben, dass man aus der Auseinandersetzung mit diesen Kulturen nichts lernen kann oder dass es verwerflich ist, sich da einfach nur anregen zu lassen. Das habe ich nicht gemeint. Das kann man natürlich tun und das ist auch legitim. Aber ich frage mich, ob man es sich unter Umständen nicht einfach viel zu einfach macht. Ich frage mich auch, ob es wirklich angemessen ist, für die Lösung der Probleme, die jetzt bei uns anstehen, sich da Lösungen zu suchen. Beispielsweise jetzt der germanische Umgang mit dem Eigentum. Woher wissen wir denn, welchen Umgang man in den germanischsprachigen Stämmen mit dem Eigentum hatte? Das sind relativ späte Quellen, das ist eine relativ komplizierte Sache, das zu eruieren. Und ich würde sagen, der Nicht-Fachmann, wobei ich jetzt nicht irgendwie da so eine Art Deutungshoheit beanspruchen will, aber für den Nichtfachmann ist es ganz schwierig, sich da ein zutreffendes Bild zu machen. Der bleibt unter Umständen in irgendwelchen verfehlten Theorien des frühen 20. Jahrhunderts stecken. Und was ich auch als Problem betrachte, ist, es hat einmal jemand in diesem Zusammenhang von kultureller Kleptomanie gesprochen, was ich nicht ganz unberechtigt finde. Es ist ja beispielsweise so, dass also jetzt die indianische Spiritualität in Nordamerika häufig usurpiert wird von Leuten, die da ursprünglich gar nichts mit zu tun hatten, die also freiwillig und nicht aufgrund ihrer Herkunft damit in Kontakt gekommen sind und dass jetzt auch das Bild dieser Kulturen häufig von außen hineingetragen wird und die Kultur selbst überfremdet wird. Also ich frage, ob man nicht auch den alten Germanen, wenn man sie mal so nennen will, oder den Kelten in gewisser Weise Unrecht tut, wenn man jetzt so einzelne Versatzstücke aus ihrer Kultur herausnimmt und sie dann in ganz andere Zusammenhänge stellt, in die sie ja gar nicht gehören.
Herr Pöllmann, wenn ich das so höre, dann habe ich den Eindruck, es ist fast so wie das Stichwort Patchwork-Religiosität. Das wirft man auch den Christen, den Esoterikern an manchen Stellen vor. Man holt sich da was, man holt sich dort was. Und in dieser Szene funktioniert es offenbar genauso in dieser Zeit.
Natürlich, man pickt sich natürlich das heraus, was einem besonders am Herzen liegt, wenn wir in der Welt der Kelten oder Germanen bleibt. Ich meine, welche ethischen Implikationen ergeben sich daraus? Wie ist es mit Opfern, Menschen, Opfern, Todesstrafe? Also da sind wir ja dann mitten in der Debatte, Wert des menschlichen Lebens, Umgang mit Schuld und so weiter. Da habe ich bisher noch gar nichts gehört, wie man da sozusagen für sich auch eine Auswahl trifft. Ich habe manchmal den Eindruck, es geht hier um ein Keltentum Light. Also das heißt, man versucht, bestimmte Aspekte herauszupicken, um dann sozusagen eine ganz stark individualisierte Spiritualität zu praktizieren. In der Szene ist überhaupt sehr häufig die Rede davon von Spiritualität, weil man möchte ja einen undogmatischen Weg gehen. Das ist das Dogma, möglichst undogmatisch zu sein. Das führt natürlich dazu, dass man sich auch besser von den dogmatischen Wegen abgrenzen kann, vom Christentum und auch vom Judentum, um dann sozusagen einen eigenen Weg zu finden.
Also ich würde sagen, Wissen kann man niemals stehlen. Wissen kann man nur teilen. Und Gedanken kann man auch nicht stehlen, Gedanken kann man auch nur teilen. Sprich, wenn es in verschiedenen Kulturen Wissen gibt, dann kann man das teilen, man kann einen Austausch treten. Den Gedanken der kulturellen Kleptomanie habe ich deswegen immer abgelehnt. Ich kenne das zum Beispiel gerade in Auseinandersetzung mit der indianischen Spiritualität oder Religiosität, dass gesagt wurde, ja, wir stehlen denen da was. Wir können es verfälschen. Wir können selbst wiederum auch esoterischen Schmu diesen Völkern vermitteln, sodass die selbst, was auch teilweise der Fall ist, dass die selbst ins esoterische Lager marschieren und ihre eigene Tradition esoterisch verfälschen. Das ist aber was anderes. Gedanken kann man nicht klauen. Zu dem Punkt, was Keltentum Leid angeht, da würde ich sagen, ja klar. Also wir leben in der Moderne, wir müssen ohnehin einen intelligenten Zugang machen zu allen möglichen Kulturen. Wir müssen uns dann einen intelligenten Zugang schaffen. Wer wollte denn bestimmte keltische Praktiken oder auch aus anderen Kulturen, also nehmen wir den Griechen und Römern wieder, wer wollte deren Frauenverhältnis übernehmen? Und trotzdem haben wir eine reiche Aneignung von antiker oder griechischer und römischer Tradition. In diesem Sinne ist es auch römisch Leid oder griechisch Leid und das ist eine Art von Intelligenz. Das ist eine Art von Intelligenz. Wir leben im 21. Jahrhundert und wir müssen uns auf intelligenten Wege schauen, was können wir heute wie für uns nutzen? Und vieles können wir nicht nutzen.
Ist das nur Intelligenz oder ist es eher ein intelligentes Spiel? Weil was mich wundert ist, dass man in einer modernen Zeit, die man durchaus kritisieren oder beschreiben kann und auch Entwicklungen kritisieren kann, plötzlich ja fast nostalgisch wird. Also man geht zu den alten Germanen, zu den alten Römern, zu den alten Griechen, zu den alten Kelten und nehmen die Slawen mit dazu und die indigenen Völker auch nochmal. Also man geht in eine Vergangenheit zurück. Was nützt das für die Probleme dieser Zeit wie Klimakatastrophe, Umweltverschmutzung, Reichtum, Armut, Arbeitslosigkeit?
Also das kann man nur im Einzelfall zeigen. Es gibt von Hans-Peter Dürr dieses Bonmot, wer mit der Natur spricht, beutet sie nicht aus. Ich weiß nicht, ob das in der Totalität entspricht. Ein Wahrheitskern könnte drin sein. Ich kann mich aber daran erinnern, dass bei einer Diskussion oder einem Kongress von NGOs vor 2 Jahren, MacPlanet, in einem Podium die Frage besprochen wurde, ob nur menschliches Leben ein Recht auf Entfaltung hat oder alles Leben. Und es gab einen Vertreter da aus Lateinamerika, der dort sagte, hier in meinem Dialog mit indigenen Völkern dort würden die jederzeit sagen, alles Leben muss geachtet werden, alles Leben hat Rechte. Zu sagen, dass alles Leben Rechte hat, würde zum Beispiel implizieren, dass wir sagen, okay, eine Pflanze hat Rechte. Das ist für uns eine sehr ungewohnte Sichtweise. Wir würden zum Beispiel sagen, nur Personen können Rechte haben. Sprich, Pflanzen, Sachen gehören nicht dazu. Die können Ressource sein. Und die meisten, wenn Sie sich zum Beispiel die meisten ökologieethischen Argumentationen anhören, dann wird über sehr vermittelten Weg, wird dann in ethischer Imperativ auf Umweltschutz gelegt. Weil es uns als Menschen nützt, weil wir pfleglich mit ihnen umgehen müssen, deswegen müssen wir auch zum Beispiel mit Steinen oder mit Pflanzen und so etwas sorgsam umgehen. Bei bestimmten anderen Weltbildern haben sie das nicht. Da wird zum Beispiel Bäumen oder auch Seen oder Bergen oder Wälder ein Personenstatus zugesprochen, die per se Rechte haben und denen man auch deswegen anders begegnen muss. Das könnte eine interessante Befruchtung sein. Das war auch eine interessante Diskussion. Das hatte ganz viel Aufregung verursacht im Podium und auch bei den Teilnehmern, als dieser Punkt eingebracht worden ist.
Ja, man kann sich von so einer Überlegung natürlich anregen lassen, aber es ist ganz klar, dass überhaupt die Diskussion spezifisch neuzeitliche europäische Sichtweisen voraussetzt, denn natürlich diese Art von Rechtsbegriff, die Diskussion, wer ein Recht hat und wer es nicht hat, ist wahrscheinlich diesen Kulturen ursprünglich völlig fremd. Wobei man das den Kelten und Germanen bestimmt nicht unterstellen kann, dass die der Meinung gewesen wären, auch Pflanzen und Tiere, geschweige denn Fremde und Ausländer, hätten diese Art von Rechte gehabt. Gerade das findet man dort eigentlich nicht. Eine andere Sache aber, ich denke schon, dass in gewisser Weise auch eine Art Eskapismus eine wichtige Rolle spielt. Ich meine das jetzt nicht negativ abwertend, aber ich denke schon, dass es eine Entspannungsfunktion hat, in dieser Weise sich mit dem Heidentum zu beschäftigen. Und dass diese Funktion vielleicht auch wichtiger oder bedeutender ist, als die Funktion jetzt sich anregen zu lassen, um aktuelle Probleme zu lösen.
Wir diskutieren im SWR2-Forum das Thema Hexensabbat und Germanenkult. Was fasziniert an heidnischen Traditionen? Wir haben Herr Lambing, Sie sind ja Pressesprecher bei Rabenclan, einer Interessenvertretung für naturreligiöse Menschen, vieles schon angesprochen. Was wir noch ansprechen müssen, ist im Prinzip das, was wohl den Wicca-Bewegungen, neuheidnischen Organisation, Religion wohl gemein ist, eine bewusste Abgrenzung zur jüdisch-christlichen Tradition und auch zu den christlichen Kirchen, also letztlich eine Antithese zu dem, was wir erleben oder was wir auch entwickelt haben im Laufe der Jahrhunderte.
Ja, es gibt bis heute in der neuheidnischen Szene ganz aggressive Abgrenzungstendenzen gegenüber dem Christentum und dem Judentum. Aber im Judentum hat sich das teilweise eingeebnet, weil man diese Gefahr des Antisemitismus oder überhaupt das Thema Antisemitismus ganz anders präsent ist. Ich finde die albern, ich finde die vollkommen unnötig. Also entweder haben, wie ich behaupte, heidnische Traditionen in sich ein bestimmtes Art von Wissen, was man nutzen kann Und dann hat das auch einen Wert an sich. Und da muss man nicht noch irgendwie versuchen nachzuweisen, dass das Christentum angeblich für alle Schandtaten dieser Welt und die Umweltzerstörung und den Klimaeffekt und so weiter noch verantwortlich ist. Ich glaube auch, dass es auch Quatsch ist. Wenn ich mir heute die Praxis anschaue, zum Beispiel gerade im Umweltschutz, dann ist die ethischen Ressourcen, die das Christentum bildet, ein ganz, ganz wertvoller Verbündeter, um sich für eine lebenswerte Zukunft einzusetzen. Also ich sehe viel im Christentum, wo ich sagen würde, da ist ein ganz starker Wert da, zum Beispiel was Bewahrung der Schöpfung angeht. Das ist eine Argumentation, die geht weit über klassische ökonomische Argumente, warum man Umwelt schützen muss, hinaus. Da wird der Umwelt per se ein Wert zugesprochen. Und das sehe ich eher als Verbündeten. Und insofern finde ich diese Handhabung von, was hier immer noch virulent ist im Neuheidentum, einer aggressiven Abgrenzung zum Christentum, überflüssig, unnötig. Und ich glaube, das gibt sich auch mit der Zeit. Das ist auch ein Ausdruck von schwachem Selbstbewusstsein.
Mir geht das etwas zu schnell. Sie haben ja sozusagen jetzt auch nochmal auf den christlichen Schöpfungsglauben angespielt. Es ist ja so, dass der christliche Glaube bewusst an eine Unterscheidung zwischen Schöpfer und Geschöpf festhält. Das heißt, es wird also ausgegangen von Gott, der diese Welt erschaffen hat. Und der Mensch ist sozusagen in die Verantwortung gerufen, diese Schöpfung auch zu bebauen und zu bewahren. Also dieser Transzendenzbezug wäre mir auch nochmal sehr wichtig. Das heißt, dass der Mensch eben nicht auf sich selbst geworfen ist, sondern dass im Grunde genommen der Mensch auch hingewiesen ist auf eine Kraft oder Macht, die höher ist als er selbst. Diese Dimension habe ich bei Ihnen noch vermisst, also diese Religionshaltigkeit. Ich bin immer noch auf der Suche im Rabenclan, ob es die denn tatsächlich gibt.
Ja, aber das ist doch die Frage, sind Götter, wie man sie in heidnischen Traditionen kennt, in diesem Sinne was Höheres, wie der christliche Gott etwas Höheres ist? Also es gibt dann ein ganz anderes Verhältnis auf Augenhöhe zum Beispiel, gerade im neuzeitlichen Rekurs auf heidnische Traditionen, aber teilweise auch in den Traditionen selbst. Es gibt, sehen Sie, mit griechischen Göttern können sie Händel abschließen, sie können Deals machen, das sind mächtige Gegenspieler und in der Regel gewinnen die auch. Aber eine Art zum Beispiel Anvertrauen an ein übermächtiges Wesen, wie wir das aus dem Christentum kennen, das finden sie da viel weniger. Und wenn ich heute zum Beispiel mir den neuzeitlichen Rekurs anschaue darauf, dann finden sie das dann noch viel weniger. Ich kenne wenig Leute, die in Ehrfurcht auf dem Boden robben und Odin, Odin schreien und sich in diesem Sinne an der Verehrungspraxis hingeben. Wo sie das am ehesten haben, ist vielleicht bei diesem Gedanken eines Einvernehmens, eines sich reinfühlens, zum Beispiel bei der großen Göttin oder so, da finden sie das noch stärker. Bei den Hexenrichtungen natürlich, da spielt der Götterkosmos fast eher nur eine Begleitmusik, um die magischen Praktiken auszuüben, tritt dann nochmal stärker in den Hintergrund.
Ist das nicht sozusagen ein spirituelles Wellnessprogramm? Ich polemisiere jetzt mal etwas. Mir fehlt noch etwas, wo Sie sagen können, das ist etwas, mit dem ich leben und auch sterben kann. Das sind ja die zentralen religiösen Fragen. Ja, ist denn das tragfähig, auch über das Leben hinaus?
Ja, aber ist das nicht eine ganz typisch christliche Frage, wenn ich so in diesem Art von Bekenntnischarakter rede? Weil ich zum Beispiel habe ein spielerisches Verhältnis dazu. Die meisten haben das. Ich würde sagen, ich kann gut leben und sterben, soweit ich das bis jetzt beurteilen kann. Wie das in der Stunde meines Todes, sicher nochmal eine andere Frage. Aber ich sehe nicht, dass ich da jetzt noch ein besonderes Defizit habe, um mit meinem Leben klarzukommen. Das scheint mir überhaupt noch ein Punkt zu sein. Also es gibt so eine Art Redeweise von Neuheidentum, dass es immer aus einer Art Defizit heraus passiert. Wir leben in so einer komplexen Welt, wir sind ein bisschen überfordert kognitiv und es ist alles so disparat geworden und so. Und deswegen brauchen wir eine neue Fluchtburg und das ist so das neue Heidentum. Ich glaube, das ist eine Nullerklärung. Mit dem kann man keine der neuen religiösen Bewegungen erklären. Ich finde die auch unoriginell. Die wird seit den 20ern gepredigt und ich glaube, die erklärt wenig, was das angeht. Ich glaube, dass man in ganz anderen Bereichen schauen muss, im Bereich des interkulturellen Austausches, der Anregung und natürlich, das glaube ich schon, was Max Weber einen neuen Polytheismus genannt hat. Also, dass viele neue Strömungen einfach auftauchen. Aber das hatten wir zu anderen Zeiten der Geschichte auch, dass neue Traditionen aufgetaucht sind, neue gedankliche Anregungen. Das hatten wir selbst im Mittelalter, das auch nicht, wie es immer hieß, so monolithisch einheitlich durchorganisiert war.
Professor Mayer, jetzt brauchen wir Sie als neutralen Schiedsrichter und als Religionswissenschaftler.
Ja, auch als Religionswissenschaftler bin ich natürlich nicht neutral. Ich versuche immer, meine eigenen Grundlagen zu reflektieren und damit muss es dann gut sein. Und in der Situation sind wir alle. Wir können nicht unvoreingenommen an die Kelten und Germanen rangehen. Ich meine, ich habe mich viele Jahre lang auch mit den historischen Kelten und Germanen und deren Religion beschäftigt, habe also versucht, jetzt nicht nur die Rezeption zu studieren, sondern auch versucht herauszubekommen, was man historisch wirklich aussagen kann über diese Religionen. Ich selber bin nach dieser Beschäftigung nicht der Meinung, dass ich dort wesentliche Anregungen zur Lösung entweder meiner Lebensfragen als auch unserer gesellschaftlichen Fragen bekommen kann. Ich muss gestehen, ich bin jetzt auch aus den Bemerkungen von Herrn Lambing nicht dahin gekommen, dass ich denke, ich sollte mich beim Rabenclan kundig machen, was man dort herausziehen kann. Es hat mich ehrlich gesagt nicht überzeugt. Und wenn Sie jetzt, um nur einen Punkt rauszugreifen, ansprechen, dass eben das Gottesbild ein ganz anderes sei, Sie haben das dann gleich eingeschränkt im modernen Rekurs, aber Sie meinten ja auch, man verkehrt mit den Göttern von gleich zu gleich auf Augenhöhe unter Umständen in einem Teil dieser Traditionen. Ich halte das für eine ganz fragwürdige Sache. Ich denke, genau das ist so ein Konstrukt der Forschungsgeschichte, was entstanden ist in Abgrenzung natürlich zum jüdisch-christlichen Gottesbild, wo die Transzendenz unter Umständen sehr stark betont wird. Und ich denke, man kommt über solche Dinge einfach nicht hinaus. Wir können uns zwar einbilden, dass wir einen Gott oder eine Göttin oder die berühmte große Göttin, die auch ein Konstrukt der Forschung ist, wir können uns einbilden, dass wir das erleben und nacherleben können. Aber ich fürchte, wir bilden uns das nur ein.
Also die Frage ist, spielt das eine Rolle? Also es entstehen neue Mythen, es entsteht ein neuer mythologischer Zugriff darauf. Und da entsteht ohnehin was Neues. Es ist ein bisschen albern, finde ich, an dem Punkt immer zu sagen, naja, ist das eine glaubwürdige Rekonstruktion des Alten? Ich würde immer sagen, das Neuheidentum ist in keinster Weise eine glaubwürdige Rekonstruktion des Alten.
Ja, ich verstehe dann aber nicht, warum man in vielen dieser neuheidnischen Kreise doch großen Wert auf eine Art von Authentizität legt, dass also die Edda dann nicht in der Übersetzung von Simrock, sondern im altnordischen Original zitiert und interpretiert wird.
Weil das selbst schon ein mythologischer Zugriff ist. Da geht es darum, man schafft sich schon eine neue Vergangenheit. Da entsteht ein neuer Mythos und eine neue Vergangenheit. Das ist, wie man so zum Beispiel dann sagt, das sind die alten Traditionen. Das ist dieses in ferner Vergangenheit, die Traumzeit, die vergangene Zeit. Da wird eine neue mythische Vergangenheit konstruiert, die mit historischer Vergangenheit wenig zu tun hat. Aber die Frage ist das überhaupt notwendig?
Das wollte ich gerade auch fragen. Wofür brauchen wir neue Mythen?
Ich weiß nicht, ob wir sie brauchen. Die Frage ist, Menschen machen sie einfach. Was wir stattdessen fragen müssen, wenn wir es ohnehin machen, ist, welche Mythen bringen uns weiter, erstens, und welche Mythen sind unter Umständen destruktiv und welche sind produktiv oder konstruktiv.
Ich entdecke nach wie vor hier eine große Sehnsucht nach einer Wiederverzauberung der Welt. Also ich möchte doch eine Lanze für die Aufklärung brechen. Ich möchte sagen, die Aufklärung hat wichtige Errungenschaften mit sich gebracht. Man darf sie natürlich nicht verabsolutieren. Ich würde auch als evangelischer Theologe sagen, der Verstand ist auch ein wichtiges Potenzial, auch aus Sicht des Glaubens. Und da ist natürlich eingeschlossen auch Magiekritik und auch Mythenkritik.
Ich würde gerne zum Abschluss noch einen Gedanken oder eine Frage einbringen, Herr Lambing, und auch an die anderen beiden unserer Diskussionsrunde. Worin sehen Sie für die nächsten Jahre die inhaltliche oder auch vielleicht die politische Herausforderung bezogen auf das Thema neue religiöse, neuheidnische Tendenzen?
Ob das Neuheidentum je die große Blüte erleben wird, das weiß ich nicht. Aber die kulturelle Vielfalt wird zunehmen und sie wird auch Einfluss auf Institutionen nehmen. Wir würden uns dafür einsetzen, dass, wenn eine Auseinandersetzung passiert um diese kulturellen Strömungen, dass es nicht einfach nur eine Art, wenn man so will, wie es immer heißt, postmoderne Beliebigkeit kreist, sondern dass man mit jeder Tradition in Dialog treten muss, was davon ist rational an deinem Anliegen, was nicht. Da sehe ich die Herausforderung. Ob das Neuheidentum selbst dazugehören wird, ich glaub's eher nicht.
Herr Pöhlmann, als Weltanschauungsbeauftragter.
Ich denke, dass die religiösen Pluralisierungsprozesse weitergehen. Wir werden erleben, dass es hier seltsame Mischformen gibt. Auf der einen Seite sicherlich mit einem religiösen Hintergrund, aber auch sehr stark säkularisierte Formen. Und diese Mischformen bringen das Problem mit sich, dass man hier genau hinschauen muss, womit haben wir es zu tun. Und ich denke, hier ist natürlich Unterscheidung und auch Information gefragt, die ist nach wie vor vonnöten.
Professor Mayer?
Wir haben auf jeden Fall ein komplexes Phänomen vor uns und ich denke, das betrifft zum Teil die Religion, zum Teil die Politik, zum Teil auch einfach das Spiel. Und ich denke, das stelle ich jetzt als Frage in den Raum, ist das Neuheidentum tatsächlich primär religiös zu verstehen oder ist es primär ein Bestandteil unserer Freizeitkultur?
Wie würden Sie es sehen?
Ich bin geneigt eigentlich, es eher als Bestandteil der Freizeitkultur zu betrachten, auch wenn das jetzt vielleicht etwas provokant klingt. Aber nach allem, wenn ich das abwäge, also wenn ich jetzt so eine plumpe Klassifizierung vornehmen soll, das ist ja auch schon problematisch, würde ich doch eigentlich annehmen, es fehlen ganz wesentliche Bestandteile, dass ich sagen würde, das ist eine genuine religiöse Bewegung.
Das war das SWR2-Forum Hexensabbat und Germanenkult, was fasziniert an heidnischen Traditionen. Es diskutierten Giulio Lambing, Pressesprecher von Rabenclan e.V., Arbeitskreis für Heiden in Deutschland, Dr. Matthias Pöhlmann, Referent der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin und Professor Dr. Bernhard Mayer, Religionswissenschaftler an der Fakultät für Kulturwissenschaften an der Universität Tübingen. Am Mikrofon war Holger Gola.
Morgen hören Sie im SWR2-Forum Machtkampf am Bosporus. Wie demokratisch ist die Türkei?